Heute zu Gast Andreas und Daniel Sennheiser, Co-CEOs und Inhaber der gleichnamigen Firma Sennheiser.
Dass ein Kopfhörer zu einem Modeaccessoire gemacht worden ist, neben der rein technischen Funktion, hat uns natürlich auch geholfen, also muss man ganz klar sagen. Aber wir waren natürlich, wir sind nie der Versuchung erlegen, dann zu sagen, und jetzt springen wir voll auf diesen Zug und versuchen, hipper als alle anderen zu werden, weil dann geht's auch eben schnell wieder runter.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Neben Digitalbusiness und Popkultur und Sport möchte OMR bekanntlich auch für das Thema Mittelstand stehen und Plattform sein für Menschen aus mittelständischen Unternehmen, aber auch Geschichten erzählen rund um solche Firmen, die man häufig gar nicht kennt, die krass erfolgreich sind, die verrückte Sachen machen, irgendwo bei uns im Land und das halt irgendwie finden und ein bisschen covern. Und vor kurzem hatte ich mal wieder die Chance dazu. Wir waren eingeladen, in einen kleinen Ort außerhalb von Hannover zu kommen. Dort sitzt die Firma Sennheiser. So nach so ein paar Bauernhäusern kommt dann das Firmengelände, das da seit 75 Jahren gibt. Mittlerweile natürlich deutlich ausgebaut worden. Und da sitzt halt Sennheiser. Und die kämpfen im globalen Wettbewerb gegen AirPods und Beats und verschiedenste Copycats aus Asien und werden geführt in dritter Generation von zwei Brüdern, die jetzt die Firma übernommen haben von ihrem Vater. Die Firma ist sicherlich Milliarden wert, haben wir nicht drüber gesprochen, aber machen fast 800 Millionen Euro Umsatz, haben sich verdoppelt, haben sie mir erzählt, seit es Smartphones gibt. Und über all diese Themen haben wir gesprochen, was auch ein Podcast für sie bedeutet, was ein Spotify für sie bedeutet, warum sie eine enge Beziehung haben zu Ed Sheeran und also Geschichten, ja, einfach faszinierend finde ich zu sehen, was da draußen alles so gibt. Und Sennheiser ist ein super Beispiel. Bevor es jetzt gleich direkt reingeht ins Gespräch mit Andreas und Daniel Sennheiser, ein kurzer Einschub aus unserer beliebten Reihe. Eigentlich hätten wir uns jetzt beim OMR-Festival in diesen Tagen in Hamburg alle getroffen und uns ausgetauscht. Stattdessen nur ein Anruf und ein Update von der Werbemarktfront von meinem Kumpel, der vor kurzem schon mal hier war, Stefan Mölling, von unserem Partner Media Impact. Moin Stefan.
Moin Philipp, grüß dich.
Na, erklär mal so ein bisschen, wie ist die Lage bei euch? Irgendwie kommst du langsam wieder in eine normale Bewegung oder kommt der Markt in eine normale Bewegung? Was erlebst du gerade?
Wir sind da wirklich solide unterwegs, toi toi toi. Und wir merken jetzt, dass natürlich einige Branchen auch wieder stärker auf uns zukommen. So einen kommunikativen Restart jetzt auch nach dem wirklich harten Wochen planen und da haben wir natürlich große Hoffnung.
Sag mal, welche Branchen da so am aggressivsten gerade sind?
Ja, ins Auge fällt natürlich die Autobranche, nun eine auch der wichtigsten Branchen, nicht nur für uns, sondern ich glaube insgesamt auch für die Volkswirtschaft. Da startet jetzt die Produktion wieder und dementsprechend dann auch die Kommunikation. Einige Bereiche im Retail haben einen enormen Warendruck und da hoffen wir, dass wir mit passenden Ideen und Konzepten da helfen können.
Ein Thema, was in den letzten Tagen mir aufgefallen ist, ist Bild Live, ne? Also alles, was ihr im Bewegtbild bei Bild macht. Jetzt geht demnächst die Bundesliga wieder los. Gerade rund um den Bundesliga-Restart gab es ja schon auch irgendwie Diskussionen rum um Bild Live. Großes Thema. Was ist da so geplant?
Ja, also es wird natürlich jetzt die kommenden Wochen auf jeden Fall ein bisschen anders werden mit dem Thema Fußball, Geisterspiel etc. Und mit Kneipe vorher, hinterher wird es auch irgendwie schwieriger und da haben wir jetzt gemeinsam ein Format entwickelt, wo wir dieses Vorher-Nachher-Gefühl nach dem Fußball rund um den Spieltag auch im Bild live begleiten wollen.
Okay, okay. Und vielleicht noch ein anderer Punkt. Du hattest, als du vor ein paar Wochen mal hier zu Gast warst, hast du erzählt, dass ihr eine Kampagne gemacht habt, also als Vermarkter bewusst, die hieß damals Wir für euch, wo ihr bewusst versucht habt, Werbekunden oder betroffene Unternehmen sozusagen Angebote zu machen, die man sonst vielleicht nicht machen würde. Wie ist da die Situation?
Die läuft gerade aus, weil wir auch das Gefühl haben, dass diese Phase von Corona jetzt vorbei ist und wir so in eine neue Phase in Richtung Aufbruch und auch Zuversicht gehen. Und da haben wir eine neue Kampagne mit vielen neuen Maßnahmen gestartet, die nennt sich Gemeinsam für alle. Da geht es zum einen natürlich auch um Branding, weil Marken wollen jetzt auch wieder aufgeladen werden, aber ganz stark auch in Richtung Event-Themen und natürlich Abverkauf. Ja.
Okay, das heißt aber am Ende steht dahinter auch Angebote, die ihr macht für Werbekunden, die bei Media Impact oder rund um Bild was machen wollen.
Genau, also wir haben da für alle unsere Marken passende Angebote, sodass es dann auch für die jeweiligen Kunden passt und wir selbstverständlich passen wir die dann entsprechend auch auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden an. Ich habe, glaube ich, am letzten Mal drüber gesprochen, über dieses Thema Schnelligkeit und irgendwie am Wochenende ruft nochmal schnell ein Kunde an. das hört gerade nicht auf. Ich weiß nicht, ob das auch the new normal ist, aber ich glaube, das Thema Flexibilität und Kreativität, das wird mehr denn je Erfolgsfaktor Nummer 1 sein für den Vermarkter.
Danke fürs Update. Und wir sprechen uns in den nächsten Tagen und sehen uns hoffentlich auch demnächst mal wieder in live. Wer also bei Stefan oder bei Media Impact vielmehr mal Werbung schalten möchte oder mit Stefan dazu sprechen möchte, eine kurze Mail an Stefan mit F, Stefan.Mölling mit Doppel-L, Stefan.Mölling@mediaimpact.de oder schreibt mir oder uns hier bei OMR. Wir leiten das weiter. Die Kollegen sind ja, wie der Stefan gerade erzählt hat, extrem agil. So, und jetzt rein direkt in den Podcast.
Was? Moin.
Ja, schönen guten Morgen.
Sagt mal ganz kurz, zwei Chefs, wie teilt ihr eure Aufgaben auf?
Gar nicht. Das ist das Spannende. Also wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir die Co-CEO-Rolle oder die CEO-Rolle aufteilen wollen, ob wir Ressorts aufteilen. Der eine macht CEO, der andere COO oder was weiß ich. Und sind irgendwann zum Punkt gekommen, dass eigentlich wir sehr unterschiedlich sind vom Hintergrund her und wir deswegen gemeinsam auf die gleichen Probleme von unterschiedlichen Seiten schauen wollen. Und deswegen haben wir keine Ressortaufteilung.
Aber ihr seid offensichtlich Brüder, also habt, wie sagt man so altersmäßig?
Und sind wir auseinander.
Ein Jahr?
Ja.
Okay, also habt ihr das ganze Leben eigentlich dann schon fast miteinander verbracht.
Genau. Aber halt eben, so wie Daniel meinte, in unterschiedlichen Wegen. Ich bin Ingenieur geworden, er ist Industriedesigner geworden und so haben wir wirklich komplett andere Bildungswege und damit auch andere Perspektiven, was eben dann den echten Mehrwert gibt, sich um die gleichen Sachen zu kümmern.
Und war für euch beide relativ früh klar, dass ihr eines Tages die Firma machen würdet?
Auch das war unterschiedlich, ne? Also ich habe schon sehr früh ein Interesse dann gehabt. Für mich war die Kombination aus Technik und Musik schon immer etwas, wo ich gedacht habe, da möchte ich auch ganz gern rein, nachdem ich die Fantasie aufgegeben habe, irgendwann professioneller Musiker zu werden. Das mangels an Talent. Und bei Daniel, die war es ganz anders, ne?
Ja, ich habe es eigentlich sehr stark abgelehnt viele Jahre war erstmal eben auf der Designschiene. Damals war bei Sennheiser auch für Marketingdesign eigentlich darin wurde kaum Wert gesehen. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen, habe dann irgendwann gemerkt, dass das, was ich dort gelernt habe, in Werbeagenturen gearbeitet habe, für Procter & Gamble gearbeitet habe und so, plötzlich, dass das auch für Sennheiser relevant wird. Und gleichzeitig waren wir an einem Punkt, wo wir gemerkt haben, wir wollen das gerne zusammen machen. So bin ich dann dazugekommen.
Gibt es denn mehr Geschwister oder gibt es euch beide?
Wir haben noch eine Schwester, die ist aber nicht im Unternehmen.
Okay, die ist jünger.
Die ist jünger, genau.
Ah, okay. Und wie lange macht es jetzt schon? Also wie lange seid ihr in der Firma? Ich glaube, CEO seit 2013, ne?
Ja, genau. Und in der Firma, ich hatte jetzt gerade 10-jähriges Jubiläum vor letzten Monat, ne? Und du bist 2 Jahre länger dabei.
Genau. Ja. Aber ihr seid ja quasi damit der Firma auch aufgewachsen, muss man sich so vorstellen. Ihr seid in der Gegend, glaube ich, groß geworden.
Genau. Also das war schon immer so in der Familie, die Saunabesprechungen über die Firma, das sind so da, wo dann die wichtigen Fragen mal geklärt werden oder am Küchentisch. Die Firma war immer irgendwie mit dabei, ne?
Also euer Großvater hat sie gegründet und es gab auch nie Partner. Es war immer sozusagen 100% in Familienhand, ne?
Das ist richtig, ja.
Das ist ja auch eine verrückte Leistung eigentlich, wenn man das mal so aus heutiger Sicht überlegt, so ein Konzern. Ihr seid jetzt 2000 Mitarbeiter in Größenordnung?
2800.
2800? Ja. Macht irgendwie so 800 Millionen Umsatz?
Ja, etwas drunter.
Etwas drunter? Ja. Okay. Aber so Größenordnung, also 800, also 700 und ein bisschen Umsatz, über 2800 Mitarbeiter, das alles sozusagen aus eigener Kraft, aus eigenem Cashflow aufzubauen. Beschreibt mal, wie ist das, heute wäre es wahrscheinlich ausgeschlossen, ne?
Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, es geht heute auch noch, wenn man sich entsprechend eine gewisse Kontinuität und eine langfristige Perspektive vornimmt. Wenn man sagt, ich möchte einen Hype mitnehmen oder einen Trend oder sowas, dann ist es wahrscheinlich nicht möglich, das ohne riesiges Venture-Kapital zu machen, weil man extrem schnell skalieren muss. Aber wenn man ein bisschen längeren Atem hat, ein bisschen weniger die unmittelbare Ambition, sondern sagt, ich möchte das machen für die nächsten 20 oder 30 Jahre, dann ist das, denke ich, immer noch möglich aus eigener Kraft.
Was ist euer Kernprodukt? Also ihr habt ja zwei Firmenbereiche. Ich glaube einmal die Endkundenprodukte, vor allen Dingen Kopfhörer und dann aber auch sehr viel, sagen wir mal, B2B-Mikrofone, so Technik für Profis. Beschreibt mal so ein bisschen, dass man kennt ja Sennheiser, wahrscheinlich die meisten Hörer werden es kennen von den Kopfhörern, die man bestellen oder kaufen kann irgendwie im Handel. Aber was sind so die Sachen, die euch im Wesentlichen tragen?
Wir unterteilen das sogar in 3 Bereiche. Wir sehen also den klassischen Consumer-Bereich, der ist ein bisschen weniger als die Hälfte. Das hauptsächlich Kopfhörer, Soundbars und aber eben hauptsächlich Kopfhörer. Dann gibt es den Bereich Professional Audio. Das ist das, was wir hier auch benutzen, gerade für den Podcast, was man abends im Fernsehen sieht, was auf der Bühne genutzt wird oder in Theatern und Musicals. Und dann gibt es den Bereich Business Communication, der in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Hier über uns hängt auch gerade so ein schönes Mikrofon, was im Prinzip virtuelle Mikrofone im Raum platziert, automatisch sich einmisst und damit eben die Kommunikation auch im Business-Umfeld stark vereinfacht und verbessert.
Okay, also das heißt, es gibt nicht das eine Cash-Cow-Produkt. Ich hätte jetzt das Gefühl, irgendwie eine Kopfhörer-Variante oder irgendein Mikrofon ist so.
Na, ich glaube, das ist bei einer innovativen Firma, wie Sennheiser es ist, ist es halt immer so, dass man vielleicht für ein paar Jahre und eine Dekade dann eine bestimmte Technologie oder ein bestimmtes Produkt auch irgendwie hat. Aber das muss sich ständig immer ändern. Und gerade im Consumer-Geschäft ändert sich schneller als im Profi-Geschäft. Da kann man sagen, unsere True Wireless-Hörer und diese Formfaktoren sind natürlich besonders stark wachsend und besonders erfolgreich. Aber auch das ist etwas, was sich alle paar Jahre wieder eigentlich neu erfinden lässt oder man neu erfinden muss. Im Profi-Bereich ist immer noch ein bisschen, taktet die Welt noch ein bisschen langsamer. Aber gerade, wie Daniel sagte, im Business-Kommunikationsbereich, wir haben es jetzt alle gemerkt, die letzten 8 Wochen Homeoffice und Remote-Meetings sind sehr, sehr wichtig. Das ist dann eine Technologie, die dort wirklich auch trägt.
Das heißt, ihr merkt jetzt auch sozusagen Corona Effekte bei euch, dass man neue Technologie braucht, passend zu den ganzen Zoom-Software und sowas?
Ja, das ist spannend zu sehen, wie auf der einen Seite Teile des Geschäftes wirklich massiv unter Druck sind, völlig klar, weil Kopfhörer, die im stationären Handel bisher gekauft wurden, dort nicht mehr gekauft werden, dafür auf der anderen Seite online sehr, sehr viel mehr gekauft wird, aber eben auch ganz speziell die Mikrofone für Podcasts, für Home Recording, für diesen Bereich, vor allem unter der Marke Neumann, aber auch unter der Marke Sennheiser. Neumann gehört auch zur Sennheiser-Gruppe. Dort sind wir über Plan, über Vorjahr, also im Prinzip ein schönes Geschäft, was dort auch entsteht.
Was ist denn generell euer wichtigster Verkaufskanal? Also worüber verkauft ihr am meisten?
Das kommt auch auf den Bereich an, also im Bereich Consumer kommt es dann auch auf die Region an. Zum Beispiel, wenn man nach China guckt, wo wir sehr stark sind, wird sehr viel online verkauft, also 96% des Consumer-Geschäftes.
Aber nicht über eure Website, sondern
über unsere Website und über zwei Partner, JD.com und Tmall. Und über unsere eigene Website. Das sind die.
Und auch die Website ist auch so stark wie die Plattform ungefähr, vom Volumen her?
Nicht ganz so stark, aber es ist auch ein wichtiger Kanal. Und das machen wir überall ganz bewusst auch so, dass wir gerade im Consumer-Bereich unseren eigenen direkten Endkundenkanal haben, um einerseits die Interaktion mit dem Endkunden zu haben, auf der anderen Seite aber auch die Produkte genauso zu positionieren, wie wir es für richtig halten. Das ist eine Referenz in dem Bereich. Nun gibt es spezielle Produkte, die wirklich dort auch optimaler präsentiert sind, speziell die audiophilen Produkte, High-End-Produkte bis hin zu einem HI1, den wir zumindest eine Zeit lang, der HI1, der teuerste Kopfhörer der Welt, den wir viele Jahre lang nur exklusiv über einen eigenen Kanal
vertrieben. Was kostet der Kopfhörer?
Der geht bei 50.000 Euro los, ohne Steuern, ohne Mehrwertsteuer.
Aber das leisten sich dann irgendwie Musikfreaks?
Ja, Spezialisten. Es sind Leute, die viel Geld für ein Objekt ausgeben, was eben, die sehen das mehr als Investition, weil das Produkte sind, die ein Leben lang halten. Der Vorgänger, der Orpheus, der 25 Jahre früher gelauncht wurde, der ist heute deutlich mehr wert, als er damals gekostet hat, als man ihn gekauft hat. Und beim HI1 wird das ähnlich sein.
Also weil er auch sehr stark limitiert ist?
Ja, es sind Einzelanfertigungen im Prinzip. Der ist limitiert und das ist ein kleiner, nischiger Kanal, der aber einfach wahnsinnig viel auch für die Marke macht.
Okay, und sagen wir mal in Deutschland, also wie verkauft ihr hier üblicherweise?
Die klassischen Wege von stationären Handel wie Mediamarkt, aber auch Expert und Euronics auf Deutsch und unsere eigenen Kanäle und Amazon natürlich auch.
Amazon auch?
Ja.
Und habt ihr auch nie hinterfragt, bei Amazon zu verkaufen oder nicht zu verkaufen?
Das ist immer stark in Diskussion, aber ich glaube, für uns ist wichtig, dass was der Kunde möchte, wo der Kunde ist. Wir müssen unsere Produkte an den Kunden bringen und da gibt es Mittler, die mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich sind. Gerade im Pro-Bereich sieht man sehr schön einen Online-Kanal wie Thomann, ein sehr spezialisierter Kanal, auch ein deutscher Kanal, der in Europa deutlich stärker in dem Musikindustriebereich ist als zum Beispiel Amazon. Und da haben wir eine sehr enge Partnerschaft, weil dort auch wirklich Content erzeugt wird, die Produkte gut verkauft werden.
Das ist ja so, Thomann ist ja das große Mysterium. Ne? Also ganz viele in der E-Commerce-Branche reden von Thomann, weil die es wirklich schaffen, in diesem Bereich gegen Amazon sozusagen gegenzuhalten. Und du hast ja gerade schon angedeutet, der Grund dafür ist wirklich dieser Content, dass sie wirklich so viel eigene Bewertungen oder generell Bewertungen generieren, so viel Inhalte zu den Produkten anbieten. Das ist die Erklärung.
Das würde ich sagen, ja.
Ein Großteil, ich glaube, auch da war die Frage, ich glaube, die verstehen sehr gut, wer der Kunde eigentlich ist. Und wenn der Kunde ein Musiker ist, dann ist er begeistert für das, was er tut, dann ist er auch emotional dabei. Und dann mit den kleinen Studios, mit der Akademie, mit den Möglichkeiten, auch eine kleine Erlebniswelt irgendwie zu schaffen, gibt es eigentlich ein emotionales Buy-in von den Kunden, die sagen, ich kaufe lieber da, als irgendwo, wo ich einfach nur eine Kiste geschickt kriege.
Also okay, ist das auch auf andere Branchen übertragbar? Wahrscheinlich für euch jetzt schwer einzuschätzen, aber ich habe das Gefühl, wenn das so ein einfaches Muster ist, dann müsste das doch auch woanders irgendwie funktionieren.
Ich glaube, was er wirklich sehr, sehr gut geschafft hat, ist, dass er den Mehrwert eines kleinen lokalen Ladens, nämlich die persönliche Beratung, das ganze Wissen um das Ökosystem herum und diese regelmäßige Ansprache, das hat er geschafft, in die digitale Welt zu transferieren. Ob das für andere Branchen relevant ist, so wie man früher halt immer zu seinem Musikhändler gegangen ist, was man heute ja auch noch tut und da einfach mal rumspielt und erst später kauft und so, das hat er geschafft, online umzusetzen. Und ich glaube, das ist wirklich der Erfolg.
Müsst ihr denn als Lieferant quasi andere Dinge tun als bei Amazon? Also müssen eure Leute jetzt bei Thomann einen anderen Service sozusagen anbieten? Habt ihr selber irgendwie Redakteure, die dort mit kommentieren und darauf besonders darauf achten, wo ihr sagt, das ist bei anderen Plattformen, Mediamarkt oder Saturn oder sonst was, ist es gar nicht so wichtig, weil da gibt es gar nicht so viel Aktivität. Dass es für euch auch nochmal eine andere Rolle reinzwingt als jemand, der an Thomann liefert?
Für uns ist das ist nicht anders, als wie mit anderen zu sprechen. Allerdings ist Thomann für uns natürlich auch ein Stück weit eine Referenz für Kundenorientierung. Und wenn wir jetzt beispielsweise unsere eigene Webseite pflegen oder weltweit unseren E-Commerce-Kanal aufbauen, dann versuchen wir auch möglichst viel Content da drauf zu bringen. Insofern ist es für uns normal, dass wir das auch generieren.
Aber generell, lass mal ein bisschen über Marketing reden, weil ich meine, gerade im Kopfhörerbereich ist ja Marketing jetzt in den letzten Jahren sind ja verrückte Sachen passiert. Also fängt an mit Beats, klar, müssen wir mal drüber sprechen. Sagt mal, wie ihr da so die Welt wahrnehmt.
Ja, die Welt ist erstmal sehr, sehr schnell und sehr groß geworden in dem Bereich. Früher war Kopfhörer im Prinzip ein Nischenprodukt mit einer klaren Funktion und mit einer kleinen verschworenen Gemeinde, die wirklich was davon versteht. Alle anderen haben es im Prinzip als Nutzer benutzt, um eine Funktion zu bekommen. Und mit den Smartphones, mit Musik, die man früher halt zu Hause gehört hat, mit Kopfhörer oder ohne, die jetzt plötzlich mit uns mitgeht, über iPods oder sonstige Player, Streaming-Services, ist der Bedarf explodiert. Und damit auch hat man plötzlich Kopfhörer draußen getragen, also nicht nur im privaten Umfeld. Und damit ist überhaupt erst die Möglichkeit entstanden, daraus auch ein Trend-Accessory zu machen. Und das ist für uns jetzt die spannende Frage, wie weit geht man damit? Weil ein Trend hat auch immer eine Verfallszeit. Als langfristig denkendes Familienunternehmen wollen wir ja immer dabei sein und müssen aufpassen, dass die Trends, dass wir mit den Trends mitgehen, auf der einen Seite so ein bisschen, also gerade Technologietrends immer vorne mit dabei sind, dass wir auf der anderen Seite aber nicht zu modisch werden, weil gerade die Mode-Brands sehr schnell dann auch wieder irrelevant werden.
Wie stark ist denn euer Umsatz in den letzten, sagen wir, diesen Mobile-Jahren gewachsen? Also als das Handy losging, ich würde mal sagen, wann war das, 2010 oder so Größenordnung? Habt ihr euch seitdem verdoppelt oder wie muss man sich das vorstellen?
Wir haben uns seit 2010 Größenordnung verdoppelt, nicht ganz vielleicht. Aber wichtiger als der Umsatz ist ja die Veränderung, die sich im Markt ergeben hat, wo vorher im Prinzip einfach ein Kopfhörer ein Kopfhörer war, ist heute gibt es ganz viele Spezialapplikationen, ob das jetzt für Sport ist, ob das mit True Wireless wirklich ein Produkt ist, was ich jederzeit bei mir habe. Oder eben High-End-Kopfhörer, den ich zu Hause benutze.
Und wenn man so ein bisschen verfolgt, ihr macht ja nun auch Sachen durchaus, um diesen Trend-Charakter mitzunehmen. Also ja, Kooperationen mit großen Brands, ich habe sogar mit Dior, habe ich gesehen, im Luxusbereich, aber auch Sportmarken. Könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen?
Also wir suchen uns immer, ob wir mit anderen auch auf einer Augenhöhe spielen können und sagen, aus 1 und 1 wird mehr als 2. Ne? Und das ist bei der Dior-Kooperation gewesen oder auch damals mit Adidas, als wir einfach gemerkt haben, wir können da gemeinsam eine Aufmerksamkeit kriegen, Dior eher in dem Technologiebereich, wir in dem Fashion-Bereich, da keiner von uns irgendwie alleine haben könnte. Mhm. Und das ist was wir kontinuierlich schauen. Wir hatten auch eine Kooperation mit Freitag, den Taschenherstellern. So, das schauen wir immer wieder kontinuierlich, aber nicht mit einem bestimmten Rhythmus, dass wir sagen, wir müssen alle 6 Monate irgendeine Spezialedition rausbringen. Aber natürlich, die offensichtlichste Kooperation sind unsere Pro-User, wo wir gar keine offizielle Kooperation machen, aber natürlich unsere Kunden wie Ed Sheeran und ähnliche ständig mit unseren Produkten auf der Bühne stehen. Und das hilft natürlich auch dem Konsumergeschäft.
Okay. Und dann sprecht ihr Ed Sheeran konkret an oder ist der einfach so durch Zufall mehr oder weniger Sennheiser-Fan geworden und ihr freut euch oder gibt es da irgendwie dann doch eine Beziehung?
Also konkret bei ihm war es ganz einfach, mit dem haben wir schon zusammengearbeitet, als ihn noch keiner kannte. Und das ist dann natürlich ein Glücksfall, dass wir waren loyal zu ihm ganz am Anfang und er ist loyal zu uns jetzt, wo er groß ist. Und das ist natürlich ein Glücksfall. Aber ansonsten gibt es auch viele, die auf der Pro-Seite seit Jahrzehnten schon mit uns zusammenarbeiten.
Und die rufen
gerade in der DJ-Welt ist das.
Das Spannende ist ja, dass wir mit ganz, ganz vielen Künstlern zusammenarbeiten, auch wenn sie noch nicht so bekannt sind. Wir haben jetzt gerade in der Corona-Zeit so ein Format angefangen, Don't Stop the Music, Hashtag Don't Stop the Music. Das war bisher auf Instagram vor allem, geht jetzt aber weiter Richtung Facebook und andere Kanäle, wo wir mit den jungen Künstlern, die halt jetzt auch nicht auftreten können, eine Bühne bieten unter diesem Sennheiser-Bereich oder mit With Neumann at Home. Das ist auch so ein Hashtag, wo wir im Prinzip denen die Möglichkeit bieten, ein Publikum zu finden. Und daraus ergeben sich dann die Gespräche. Also das ist nicht immer, dass die uns anrufen oder wir die aktiv angehen, sondern wir sind eigentlich so in der Szene drin, dass man eigentlich alle Leute sich kennen.
Also Ed Sheeran, ganz nochmal ganz konkret, ja. Der hat dann irgendwann bei euch angerufen, als er noch kleiner war oder jünger war und gesagt hat irgendwie, Mensch, ich brauche mal hier ein bisschen Tech-Support und dann habt ihr gesagt, okay, ja, machen wir mal, oder?
Also das war lokal, unser Team in der UK, die fanden den einfach einen talentierten jungen Künstler, den sie angefangen haben zu unterstützen. Wir haben das sehr dezentral. Wir lassen also den Ländergesellschaften auch die Freiheit, dort Leute zu unterstützen, von denen sie der Meinung sind, dass sie Talent hat und manchmal ist ein Rohdiamant dabei, so wie in Ed Sheeran.
Wie ist denn euer Umsatzsplit? Ist Deutschland der größte Markt überhaupt oder ist mittlerweile China größer, USA?
Heute ist Deutschland noch der größte Markt. Als Einzelmarkt von der Region, USA ist der größte Markt, ja. Genau. Ja.
Das heißt, dann machen in den USA schon ein paar hundert Millionen Umsatz und
genau, Deutschland kann man gar nicht mehr so wirklich abgrenzen, weil Europa ja mittlerweile ein großer freier Markt ist. Wir gucken uns natürlich schon an, wo die Kunden sitzen, aber wo sie dann kaufen und tatsächlich das Produkt benutzen, weiß man ja nicht.
Also Europa USA, so. Dann Europa und dann Asien ist noch nach wie vor ein bisschen kleiner.
Ja, wobei, genau, Asien ist etwas kleiner, aber hat deutlich die stärksten Wachstumsraten, insbesondere China ist ein sehr, sehr stark wachsender Markt.
Wenn man jetzt nochmal auf das Dior-Beispiel eingeht, wie wird denn sowas gelebt? Also ihr setzt euch zusammen mit den Kollegen von der Firma Dior dann und dann sagt man, wir wollen was gemeinsam machen, wir empfinden uns als Partner und dann, wie rollt man das aus? Wie, dann kommen die dann und sagen, ich hätte gerne jetzt einen diamantbesetzten Kopf für, I don't know, also wie muss man sich vorstellen?
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Die Zusammenarbeit ist tatsächlich von den Designern entstanden, also unser Chefdesigner hat den Chefdesigner von Dior kennengelernt auf irgendeiner Veranstaltung. Die haben sich gut verstanden und haben gesagt, hey, lass uns mal zusammen was machen. Dann haben sie ein paar Renderings gezeigt und wir fanden das cool und haben gesagt, ja, machen wir. Und dann haben die das ihr Management vorgeschlagen. Er hat es uns vorgeschlagen und dann haben wir uns einmal zusammengesetzt und gesagt, machen wir, ja.
Und ist dann am Ende ein Kopfhörer, wo Dior logischerweise draufsteht, ein bisschen anders aussieht, Und der dann aber auch über deren Shops verkauft wird? Oder?
Genau, also es war, die haben eine Hülle gemacht aus Leder, das ist Dior Homme. Es war also eine Kooperation mit Dior Homme, muss man sagen, ne? Die sehr stark in diesem Leder-Accessory-Bereich sind. Da haben sie für den Kopfhörer oder für zwei Kopfhörer Leder-Accessories gebaut, die dann gemeinsam verkauft werden als Bundle. Und es wurde auch so eine sogenannte Home Edition. Das ist eine relativ große High-End-Applikation mit so einer Box, die auch lederbezogen ist, die übrigens sogar von Karl Lagerfeld persönlich gekauft wurde.
Also okay.
Das ist eine kleine Anekdote dort.
Aber das heißt, dann wart ihr sozusagen mit eurer Technik dann in deren Läden? Und genau. Die waren dann in euren Shops und in eurer Wahrnehmung.
Wir haben dann gemeinsame Events gemacht. Normalerweise solche Spezialkooperationen werden in der Regel sehr, sehr schnell ausverkauft. Also wir haben dort gerade in Japan, China, Singapur und Paris ein paar Events gemacht und an diesen Events wurden dann die verkauft. Die sind gar nie in den regulären stationären Handel gekommen.
Okay. Und sagt nochmal, jetzt, ich kann es euch nicht ersparen, wahrscheinlich werdet ihr das ja regelmäßig gefragt, weil in der Marketingwelt dieses ganze Thema Beats halt so viel für Wahrnehmung generell des Kopfhörers und einer Kopfhörerbrand gesorgt hat. Mein Gefühl ist, es ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen abgeebbt, also hat es vielleicht sogar die erwischt mit dem, was ihr vermeiden wollt, also dass sie zu trendy waren und dass dann eine Weile lang alle Superstars das hatten und jetzt ist es schon wieder so ein bisschen weniger oder wart ihr überrascht, dass das so schnell ging?
Also ich glaube, dass wir fokussieren uns wirklich auf das, wie wir in 3, in 5 und in 10 Jahren noch erfolgreich sein können. Und dass große Trends uns helfen manchmal, die Wahrnehmung hochzuziehen. Also beispielsweise, dass ein Kopfhörer zu einem Modeaccessoire gemacht worden ist, neben der rein technischen Funktion, hat uns natürlich auch geholfen, also muss man ganz klar sagen. Das heißt, plötzlich waren Kopfhörer in aller Munde und auf aller Köpfe und das hat uns auch mitgezogen, aber wir waren natürlich tatsächlich nie der Versuchung erlegen, dann zu sagen, und jetzt springen wir voll auf diesen Zug und versuchen, hipper als alle anderen zu werden, weil dann geht's auch eben schnell wieder runter. Aber im Großen und Ganzen hilft jeder von diesen Hypes uns in der langfristigen Strategie auch ein bisschen weiterzukommen.
Aber ihr habt jetzt nicht irgendwie, ich habe damals mitbekommen, es gäbe, glaube ich, bei Olympia gab es dann die Beats-Partys, wo dann irgendwelche Olympioniken dann irgendwie am Rande von Olympia dazu, ne? Beats war dann da sehr stark an allen Athleten dran und man sah irgendwie die Topstars der Welt mit den Kopfhörern rumlaufen. Das habt ihr dann nie versucht auch zu machen. Also ihr habt nie Leute angesprochen und gesagt, oder auch generell so Influencer angesprochen und gesagt, Mensch, ist sowas für euch ein Thema? Also generell irgendwie...
Kommt auf das Segment an. Also gerade im eher professionellen Bereich haben wir mit dem HD25 ja ein Standardprodukt in der DJ-Szene. 80% der DJs benutzen den HD25. Und das ist ein Produkt, das ist, glaube ich, seit 28 Jahren mittlerweile auf dem Markt. Also ist wirklich ein Standard Working Tool. Wurde gar nicht für DJs entwickelt, sondern wurde eigentlich für solche Situationen wie hier entwickelt, also Aufnahme von mobilen Interviewsituationen. Ist dann als In-Flight-Entertainment-Kopfhörer in die Concorde gekommen, weil es hohen Schalldruck hatte und gute Abschirmung, was man eben auch bei Aufnahmen braucht. Und dort wurde es dann von den DJs oder solchen Leuten, halt die in der Musikszene waren, geklaut, muss man ganz ehrlich sagen.
Okay.
Und wurde mitgenommen in die Studios und ist so in die Studios und in die DJ-Szene gekommen. Gibt's übrigens auf YouTube einen schönen kleinen Film darüber, wie das entstanden ist. Und so sind wir eigentlich ohne es aktiv zu steuern, muss man ganz klar sagen. Das hat die Szene daraus gemacht, zu so einem Kultprodukt geworden in dem Bereich. Das ist jetzt nicht massentauglich, weil nicht jeder DJ ist, aber es ist trotzdem in dem Bereich absolut etabliert. Und das hält dann eben auch 28 Jahre.
Aha. Aber und das sind dann unsere Testimonials auch. Ne? Also da schließt sich der Kreis wieder, wenn David Guetta auf unserem Instagram-Kanal so wie vor 14 Tagen auflegt und die Produkte verwendet, dann hat das natürlich... Ja, dann ist das die glaubwürdigste Form der Produktpräsentation, die man sich vorstellen kann.
Wie groß ist euer Instagram-Kanal?
Das muss ich ehrlich gesagt, muss ich lügen, wenn ich
jetzt sagen wollte. Gucken wir mal schnell direkt live hier nach.
Ich weiß, Facebook sind wir bei 2 Millionen paar zerquetschte. Instagram weiß ich nicht.
Aber das heißt, Instagram ist auch für euch kein Fokuskanal? Also wo ihr sagt, das ist jetzt nicht so...
Also die ganzen digitalen Kanäle erreichen wir unterschiedliche Leute. Also beispielsweise im Business Communication Segment ist ganz klar LinkedIn der Hauptkanal, in dem auch Vertrieb stattfindet.
Auch aktiv von euch genutzt. Also ja, wirklich genau. sehr
aktiv. Und dann gibt es wieder eher im Consumer-Bereich ist es eher wieder Facebook und Instagram.
Ich habe gerade gesehen, also knapp 500.000. Also schon für einen, sagen wir mal, jetzt keinen Personen-Account, sondern für einen Brand-Account echt okay, ja.
Ja, und ich glaube, so benutzen wir je nach Region auch die Kanäle, die halt gebraucht werden. In China ist es natürlich eher QQ und Weibo und solche Kanäle, die dort sehr stark sind.
Also das heißt, wenn man mal so jetzt hart fragt, ihr macht irgendwie Größenordnung 800 Millionen Euro Umsatz, wie viel davon ist denn am Ende Marketing? Also macht ihr klassisches Marketing, gibt ihr jetzt so diese üblichen, weiß nicht, 10% für Marketing aus, muss man sich so vorstellen, dass dann irgendwie im Jahr 80 Millionen irgendwo in Kampagnen investiert werden oder ist das komplett falsche Peilung?
Ganz so viel ist es nicht, aber wir müssen natürlich auch Marketing machen und oder wir dürfen auch Marketing machen. Das gehört zum Geschäft dazu. Also wir haben ein sehr breites Portfolio, sind in sehr vielen Bereichen. Deswegen sind wir vielleicht auch nicht so stark fokussiert, wie das andere sind. Wir spielen aber auf all diesen Kanälen sehr stark mit,
natürlich. Aber auch jetzt verstärkt digital oder auch macht ihr auch noch mal so ein bisschen Zeitschriftenanzeigen, weil nicht TV sehe ich das eigentlich gar nicht.
Nee, also je länger, je mehr digital und je länger auch mehr Content. Also wir haben sehr, sehr viele, ich würde das gar nicht mal als Marketing bezeichnen, aber sehr, sehr viele Tutorials, also sehr viele Educational Videos. Wir hatten jetzt gerade, glaube ich, seit der Covid-Zeit haben wir 160 Online-Live-Tutorials gemacht für unsere Community. Und also wir sind sehr, sehr viel, dass wir das über Content tatsächlich machen. Also eine klassische Anzeigenschaltung oder Clickbanner ist doch eher wirklich sehr...
Habt ihr eine eigene Redaktion?
Wir, teilweise ja, und teilweise arbeiten wir mit Partnern zusammen. Also wir definieren Formate, also das Management des Ganzen wird intern gemacht, aber die Content-Kreation wird natürlich dann outgesourced. Das sind ja unsere Kunden.
Wir haben eine In-House Academy, die Sennheiser Academy, die letzten Endes diesen ganzen Content kuratiert.
Okay, aber es gibt keine Agentur in dem Sinne, die das macht, sondern es ist dann wirklich dezentral, also wie muss man sich das vorstellen?
Gibt's auch. Ja, gibt's beides.
Für gewisse Bereiche im Consumer-Bereich zum Beispiel arbeiten wir mit Agenturen zusammen, die im Prinzip die Strategie ausarbeiten und auch den Content produzieren. Aber zum Beispiel eben im Pro-Bereich, wir haben diesen Pro-Talk-Series, wo wir Hintergrundinformationen mit berühmten Kunden von uns machen, wo es aber eigentlich weniger um die Präsentation der Produkte oder der Personen geht, sondern eher um Content-Vermittlung, um Lernen. Mhm. Und das arbeiten wir zum Beispiel zusammen mit einer Agentur.
Also ihr wollt dann auch schon wirklich ein bisschen auch eine Inhaltefirma sein, also nicht nur Absolut. Technik herstellen, sondern auch bewusst darum Inhalte kreieren.
Wir sehen, dass die meisten unserer Pro-Kunden verdienen ja das Geld mit der Nutzung unserer Produkte. Und insofern ist eigentlich die Wissensvermittlung, wie man das optimal einsetzt und das bestmögliche Geschäft dann für den Kunden ermöglicht, ist eigentlich von mindestens so großem Wert wie die gute Technik.
Na, erklärt ihr dann auch zum Teil einfach, wie man jetzt Mikrofone, weiß ich nicht, anschließt, wie man...
Ja, genau. Es gibt einen ganz großen Stream, den wir haben, rund um das Thema Audio for Video. Also wie mache ich, wenn ich Videographer oder VJ bin, wie mache ich einen guten Ton? In welcher Situation? Und ob es eine Hochzeit ist oder ob es ein Podcast ist oder und so weiter. Da gibt es detaillierte Anleitungen und Tutorials.
Bei euch sind ja, zumindest habe ich jetzt auf der Website gesehen, beide Geschäftsbereiche, sagen wir jetzt mal so, wenn man es doch wieder auf zwei runterbricht, das ist da zumindest so zu sehen, B2B und B2C ungefähr gleich groß, also beides jetzt sagen wir mal so 400 Millionen Größenordnung. Was ich total abgefahren finde, ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, die jetzt von diesen AirPods so öffentlich sind, also Apple, ne, die weißen Dinger, da habe ich eine Zahl gehört, dass alleine mit verlorenen AirPods, also mit Menschen, die einen davon von diesen Dingern verloren haben und danach kaufen müssen, werden 700 Millionen Umsatz gemacht und in Summe macht wohl diese AirPod Division jetzt mehrere Milliarden Umsatz. Ist das schon fast unfair, weil es ist ja irgendwie, wenn man sich das anhört, die gibt es ja noch gar nicht so lange, also AirPods, und auf einmal machen die nur mit den verlorenen Nachbestellungen mehr Umsatz als ihr fast als Gesamtfirma und geschweige denn mit dem Gesamtprodukt AirPod mehrfaches. Wie erklärt man sich sowas? Ist es einfach nur der Marktvorteil, dass Apple halt so groß ist oder ist das Produkt so geil oder wie seht ihr das?
fair oder unfair ist, glaube ich, gar nicht so die Frage. Ich glaube, das Spannende an so einem Markt ist, dass er sehr dynamisch ist und dass er sich sehr, sehr stark verändert. Wir sind seit 75 Jahren in dem Markt unterwegs und haben schon viele auch Bewegungen dort gesehen und machen eben auch nicht jede Bewegung mit. Wir fokussieren uns wirklich drauf, dort, wo die Audioqualität wirklich wichtig ist. Mhm. Die Kunden, die wirklich auf Audioqualität setzen, das sehen wir jetzt auch gerade im Momentum True Wireless 2, den wir zum 1. April gelauncht haben, eigentlich in einer furchtbar schwierigen Zeit, am 1. April ein wichtiges Produkt zu launchen. Wir sind aber total ausverkauft, weil es ein Angebot ist von einem Produkt, was andere ähnlich auch können, aber unser klingt einfach am besten. Und die Leute, die wirklich für Audioqualität in den Markt gehen, die kommen dann zu Sennheiser. Das ist das, wofür wir stehen.
Wir haben ja so ein ähnliches Phänomen, so wie Daniel gesagt hat, da kann man nicht sagen fair oder unfair, sondern wenn ein Marktteilnehmer einen bestimmten Use Case oder Wearing Style sehr, sehr stark pusht, nämlich, dass es jetzt sozial akzeptiert ist, dass wir uns unterhalten und einer hat hier irgendwas in den Ohren. Das wäre vor 5 Jahren, hätte man das als unglaublich unfreundlich oder einfach sozial nicht akzeptiert empfunden. Das heißt, wir sind jetzt hier so in einem Trend drin, wo wir mit unserer Audio-Fokussierung eigentlich und diesem Wearing Style vom True Wireless eigentlich wirklich nur davon profitieren können, dass es sozial akzeptiert wird, weil es einfach in aller Leute Ohren ist.
Sag mal, was für alle, die jetzt nicht so nah dran sind, was True Wireless am Ende bedeutet.
Ja, True Wireless ist diese Trageart, dass man einfach 2 Knöpfe im Ohr hat. Einen rechts, einen links, die nicht miteinander verbunden sind und direkt mit irgendeinem Endgerät, der Uhr oder dem Handy oder so.
Dass man die auch permanent eigentlich drin hat.
Genau, dass man die auch drin haben mit einer guten Talkthrough-Funktionalität. Das heißt, ich merke ab, wenn ich den 1-2 Minuten im Ohr habe, merke ich gar nicht mehr, dass ich was im Ohr habe. Aber wenn ich einen Anruf kriege, dann macht er plötzlich zu und dann kann ich telefonieren. Und wenn der Anruf vorbei ist, dann geht er wieder auf und dann kann ich mich weiter ganz normal unterhalten.
Ist denn das, weil was Apple da macht, im Wesentlichen Markterweiterung oder ist das auch schon auch Verdrängung? Also merkt man das, wenn da so jemand auf einmal so stark wächst, geht das dann schon auf eure Kosten? Dachte, dass die fressen uns was weg oder ist das einfach, dass sie wirklich den Markt erweitern?
Es ist essentiell Markterweiterung, muss man ganz klar sagen. An der einen oder anderen Stelle verdrängt es vielleicht auch mal einen kleineren, aber wir sind halt dabei, in dem Markt wirklich langfristig erfolgreich zu sein.
Aber das Marktwachstum insgesamt im True Wireless Bereich ist im dreistelligen Bereich, Prozentbereich.
Also, okay, ja, das heißt, der Markt verdoppelt sich jedes Jahr.
Der ist enorm am Wachsen.
Okay. Wie ist denn das so, dass das Endgame, dass man dann ja immer versucht, irgendwie zu sich vorzustellen, was ist denn das aus eurer Sicht? Was kommt davon zu? Ist dann wirklich irgendwann, haben wir denn alle so eine Situation, wo wir dann statt den Google Glasses, die es ja nicht geworden sind, ist es dann vielleicht wirklich ein Kopfhörer, den man immer im Ohr hat? Oder wie würdet ihr das so vorhersehen?
Ich glaube, ein Endgame-Szenario, also das Endgame gibt es nicht in dem, sondern es gibt verschiedene Szenarien, die wir immer wieder überlegen, welche Use Cases dominieren könnten, um dann aber flexibel zu reagieren. Ich glaube, wir sind nicht mehr in einer Situation, wo wir sowas vorausplanen können und sagen, in 5 Jahren ist das und in 10 Jahren sind wir da und dann tragen wir alle AR-Brillen und einen Knopf im Ohr. Es gibt natürlich, gerade im Science-Fiction-Bereich, gibt es ganz spannende Ideen. Der Film Her, finde ich, ist sehr inspirierend, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie vielleicht zukünftige Interaktionen mit Computern stattfinden können. Ob das so kommt, wissen wir alle nicht. Aber es ist zumindest mal ein Szenario und dann gibt es 2, 3 weitere.
Und wie viele neue Produkte launcht ihr so im Jahr? Also wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben in der Regel ungefähr 4 bis 5 große Launches.
Über beide Bereiche hinweg, B2B und B2C?
Über beide Bereiche hinweg. Und dazu kommen halt dann, weil im Pro-Bereich gibt es nicht jedes Jahr so größere Launches, weil dort geht es ja vor allem um Investitionen auch in Systeme und Anlagen, die dann 5 oder 10 Jahre genutzt werden. Da geht es dann mehr um kleinere Upgrades, die wir nicht als Major Launch natürlich bezeichnen. Im Consumer-Bereich muss man alle 10, 12 Monate wirklich neues Produkt bringen, weil der Kunde das erwartet.
Wie ist denn generell so das Marktumfeld? Würdet ihr sagen, ihr seid schon also Qualitätsführer, höre ich stark raus, ist euch sehr wichtig, also gerade Soundqualität und auch die Produkte sind bisschen teurer, glaube ich. Ne? Also gibt es noch Kopfhörerhersteller, die jetzt wirklich jetzt abseits von Spezialanbietern, die teurer sind? Also spreche ich jetzt hier sozusagen mit den Rolex der Kopfhörer oder wie würdet ihr euch selber sehen?
Ich glaube, wir haben relativ breites Portfolio, was bei um die 50, 60 Euro losgeht und eben halt nach oben gibt es keinen, der teurer ist, muss man klar sagen. Mhm. Unser Fokus ist in jedem wichtigen Wearing Style, und also der Nutzungsart und in der Soundqualität immer vorne mit dabei zu sein und wirklich Produktqualität zu bieten. Also Produkte, die lange halten, die reparierbar sind idealerweise, die wirklich die Möglichkeit bieten, auch Audioqualität über längere Zeit zu nutzen. Und das hat natürlich auch ein bisschen seinen Preis. Wir produzieren viel in Deutschland, nicht alles, aber viel in Deutschland. Und in dem Bereich sind wir sehr gut unterwegs.
Wen seht ihr denn noch so in dem Markt? Also offensichtlich haben wir jetzt über Apple gesprochen. Ich meine, Beats ist ja mittlerweile auch Apple. Wer ist noch überhaupt relevant? Was gibt es noch für größere
Kopfhörer? Ja, das ist auch wieder unterschiedlich, je nach Bereich. Ich meine, im Profibereich gibt es eigentlich nur einen großen wirklichen Wettbewerber aus Chicago. Das ist die Firma Shure. Ja. Und im Consumer-Bereich gibt es einfach eine Vielzahl. Und da sehen wir auch sehr häufig, da kommt eigentlich jedes Jahr, sehen wir auf der CES wieder irgendwie 25 neue Kopfhörerhersteller, die denken, ach, das ist ein Riesenmarkt, da kann man leicht rein. Und davon existiert dann das Jahr drauf noch zwei und 25 neue versuchen es. Ne? Also das ist
wirklich so. Also so viele neue versuchen ständig
im Markt. Viele denken, ich kann einfach nach China gehen und mir da irgendwie einen Kopfhörer einkaufen, meinen Brand drauf machen und dann bin ich erfolgreich. Und das ist halt eben nicht so.
Weil dann die Qualität nicht gut genug ist.
Die Qualität stimmt nicht, aber auch die Glaubwürdigkeit im Markt. Und am Ende braucht es auch eine gewisse finanzielle Power, um überhaupt eine Marke wieder sichtbar zu machen. Also es sind viele Gründe, warum es nicht funktioniert, und eben nur wenige, warum es funktioniert.
Aber hat es denn, was du gerade sagst, ist ja total logisch eigentlich, dass alle sehen Beats und sehen, wie die es gemacht haben, dass da Copycats und Klone und Leute sind, die das sagen, das Modell kann ich alle auch, ich baue mir da was und dann gebe ich es eben Influencern. Da hat es wahrscheinlich viele gegeben. Gibt es irgendwelche, die ein bisschen zumindest größer geworden sind, die ich jetzt vielleicht nicht im Kopf habe, aber die euch so aufgefallen sind?
Kein Klon hat das erfolgreich reproduziert.
Aber es gab zahlreiche Versuche.
Ja.
Und bis heute sagt ihr irgendwie jedes Jahr neue Kopfhörermarken, also auch als Startups oder auch aus bestehenden Firmen hinaus, dass die sagen, neues Geschäftsfeld, ich mache Kopfhörer.
Beides. Also es gibt auch gerade sehr viel Technologien. Das gucken wir uns auch regelmäßig an auf Kickstarter und solchen Plattformen gibt es ganz viele neue Ideen, die versprechen extrem viel, halten dann nur die Hälfte. Das können wir uns natürlich nicht leisten. Das ist für uns immer schwierig, weil wir verglichen werden mit einem Versprechen, was sich irgendjemand ausgedacht hat. Auf der anderen Seite sind wir mittlerweile da auch relativ entspannt geworden, weil wir merken, dass ganz viele von diesen Startups es einfach nicht schaffen. Entweder die Leistung nicht erbringen oder finanziell nicht die Stärke haben, nicht die Distribution, nicht die Marke haben. Das ist ja schon noch relativ komplex, in dem Bereich erfolgreich zu sein.
Und es klingt jetzt so, als wenn es da keinen dominierenden Aspekt gäbe. Also Marke, Distribution ist ja alles relativ gleich verteilt. Es ist nicht so, du musst einen Kanal, eines davon sehr gut können, das reicht dann schon. Du musst das irgendwie alles so ein bisschen haben.
Es geht um das Gesamtpaket. Ja. Die Software muss stimmen, die Hardware muss stimmen, die Marke muss stimmen, die Distribution muss stimmen, die Produktqualität muss stimmen.
Okay. Wenn das so ist, dann vermute ich trotzdem, dass ihr regelmäßig gefragt werdet, ob ihr denn Lust hättet, nach all den Jahren endlich mal auch andere mitspielen zu lassen bei euch.
Ja, unser Geschäft macht uns sehr Spaß. Also da.
Aber andere würden wahrscheinlich auch gerne mitmachen. Kommt ab und zu mal welche und fragen nach.
Ja, das gibt's mit Sicherheit.
Aber für euch absolut gar kein Thema.
Wir haben sehr viel Freude an unserem Geschäft.
ist ja eine spannende Frage. Weil ich meine, gerade jetzt bis vor Corona war ja so viel Geld im Markt und es war ja die Rede davon, dass auch gerade eine spannende deutsche Mittelständler, dazu zählt ja nun 1:1, ist ja genau euer Case, in Familienhand, dass die auch attraktiv sind für Investoren, auch vielleicht aus dem Ausland und so. Aber da sagt ihr, das ziehen wir so durch.
Wir waren schon immer selektiv, aber wir haben nie Zusammenarbeiten wie ein Joint Venture oder ähnliches ausgeschlossen, wie wir mit dänischen Hörgeräte-Konsortium ein gemeinsames Geschäft aufgebaut haben, 15, 16 Jahre erfolgreich aufgebaut und anschließend wieder getrennte Wege gegangen sind. Also das heißt, wir sind ein grundsolides mittelständisches Familienunternehmen, aber die Form von Kooperation oder sowas haben wir auch schon immer in der Vergangenheit irgendwie gehabt. Also es ist jetzt nichts Fremdes.
Aber nicht in dieser klassischen Form, wo man sagt, okay, jetzt kommt irgendwie ein Finanzinvestor und sagt irgendwie...
Nicht in der klassischen Form, dass wir sagen, wir möchten unseren ganzen Laden verkaufen.
Ja, genau. Oder hier nicht mehr die, ja. Das letzte Wort haben. Ja. Okay. Wie muss man sich die Welt bei euch aktuell so vorstellen? Also seid ihr sehr stark jetzt damit beschäftigt, was in 2-3 Jahren passiert, auch wirklich täglich? Also dass ihr euch da irgendwie bei Kickstarter rumguckt oder mit den Ingenieuren in der Firma sprecht und so ein bisschen die Zukunft plant? Oder seid ihr mehr so jetzt wirklich hands-on im Daily-Geschäft und seid selber irgendwie in Vertriebsgesprächen in China mit den Plattformen oder... Was ist so Daily Business?
Ich glaube, unsere Aufgabe ist vor allem strategischer Natur. Also natürlich interessieren wir uns wahnsinnig für die Technologien und benutzen das und schauen die Sachen an. Aber unsere Aufgabe ist eigentlich eher strategisch zu schauen, was kommt als nächstes, in welchen Bereichen gehen wir Kooperationen ein, in welchen Bereichen wollen wir Technologien investieren, wo wollen wir vielleicht eine Akquisition machen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Business-Bereiche gut gemanagt sind, dass dort die richtigen Leute drauf sind und die richtigen Strategien vorhanden sind.
Aber könnt ihr schon mal ein bisschen Ausblick geben? Also sieht man demnächst vielleicht eine größere Akquisition oder sieht man demnächst irgendwie was jetzt, also könnt ihr das ein bisschen zumindest andeuten, also gibt es irgendwas?
Ja, wir glauben, dass Menschen Überraschungen lieben und deswegen wollen wir euch das nicht vorenthalten.
Okay, aber das heißt, ihr habt ja...
Es gibt keine konkrete Planung für eine größere Akquisition, aber wir gucken natürlich immer, was für attraktive Technologien auf dem Markt sind.
Aber sagen wir mal, ich bin jetzt kein Experte in diesem Bereich, deswegen, was sind denn da so die Zukunftstechnologien? Also, das hattest du gerade schon ein bisschen erzählt, hier Sounddesign.
Also, das Thema Ambio ist etwas, was wir seit vielen Jahren pushen. Das ist 3D-Audio und zwar eigentlich aus unserer Kompetenz über Raumakustik einerseits, aber auch eben Akustik im Aufnahme und Wiedergabe andererseits. Und dort haben wir vor ein paar Jahren mal diese ganzen Forschungsprojekte, die bei uns laufen, zusammengefasst unter einem Programm, das haben wir Ambio genannt, weil wir glauben, dass das die Zukunft des Audiobereiches ist. Also dass wir nicht mehr jetzt Stereo oder Surround, also kanalbezogene Audioformate hören wollen, sondern dass wir in Zukunft eigentlich Audioobjekte im Raum wahrnehmen wollen, ob das jetzt über Virtual Reality oder Augmented Reality oder eben aber auch simpel zu Hause vor dem Fernseher mit einer Soundbar ist, dass man wirklich Hörerlebnisse hat, die viel, viel näher an der Realität ist. Dass ich also nicht mehr einzelne Lautsprecher höre, sondern Audioquellen, die sich bewegen können und auch mit mir oder mit dem Content interagieren können.
Seid ihr da mit vielen von diesen auch großen Digital-Playern so im direkten Austausch? Also meldet sich irgendwie eine Facebook bei euch und sagt, das haben wir vor, wollt ihr dazu was bauen oder so? Oder wie muss ich?
Das ist ein sehr gutes Beispiel. Also als wir das Virtual Reality Mic rausgebracht haben, das war noch ein Prototyp. Das ist ein Ambio, ein dreidimensionales Mikrofon, was im Prinzip den Raum aufnimmt. Das war noch ein Prototyp und Facebook hat das auf seine Developer Conference vorgestellt und gesagt, das ist der Standard für VR-Production. Da mussten wir sehr schnell daraus ein richtiges Produkt machen, aber das war eben, so sind wir teilweise auch von den Kunden getrieben, Produkte richtig
aus. Und dann haben die euch auf einer Messe gesehen damit oder sprecht ihr regelmäßig mit Facebook? Ja,
wir hatten das auf der CES vorgestellt als einfach ein Prototyp, der noch recht hässlich aussah, aber gut funktioniert hat. Und von da aus ist es dann ja fast viral verbreitet worden in der Community, weil es einfach das vorher noch nicht so gab. Und daraus ist dann ein Gespräch auch mit Oculus entstanden und mit Magic Leap haben wir schon sehr viel früher auch gemeinsam Produkte rausgebracht.
Ein US-Startup, das ziemlich dubios sehr viel Geld hat, um ein bisschen um den Graubereich, man weiß nicht so genau, was die machen, irgendwann kommt mal was und so.
Also da sind wir in den ganzen Bereich 3D-Audio ist halt etwas, wo wir gesagt haben, wir gehen immer stärker in die Virtualisierung auch von visuellen Objekten und wir müssen eigentlich die Audio-Welt bereit machen, um auch diese Virtualisierung von dreidimensional platzierbaren Audioobjekten im Raum hinzukriegen. Schönes Beispiel ist, wenn man ein 3D-Computerspiel spielt und auch ganz normal nur so eine Oculus Rift oder sowas hat, da muss man dann trotzdem genau hören, wenn hinter einem was passiert. Weil wenn man die Schritte, die von hinten kommen, verpasst und sich nicht rechtzeitig umdreht, dann ist vielleicht dann das Spiel vorbei. Insofern ist die dreidimensionale Abbildung zur Navigation in einem virtuellen Raum viel, viel wichtiger als das, was man sieht, weil die Ohren natürlich in alle Richtungen hören, das sind wir gewohnt. Und da sind wir einfach die Experten drauf, die Schallquellen so perfekt im Raum zu positionieren, wie es die Realität eigentlich auch macht.
Ist dann Gaming so vielleicht der nächste große Wachstumsimpuls? Also nachdem es jetzt ja offensichtlich das Handy oder Mobile ein Riesenthema war für euch, habt ihr gesagt, habt ihr euch da fast verdoppelt in den letzten Jahren? Könnte Gaming eine ähnliche?
Glaube ich nicht. Ich glaube, das dreidimensionale Hören ist vor allem, weil es so nah an der Realität ist, besonders emotional. Und ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel. Also ob ich jetzt Bundesligaspiel schaue oder eine Formel 1 oder einen Film, der wirklich in 3D-Audio auch wiedergegeben wird, ich werde viel näher emotional berührt. Ich kriege viel mehr Gänsehaut und es geht viel mehr ins Unterbewusstsein rein. Das ist eigentlich der spannende Effekt. Den kann man gar nicht so genau erklären, denn das muss man ausprobiert haben.
Und diese großen Filmstudios und sowas, sprechen die euch an, melden die sich auch bei euch und sagen, hey, wir wollen jetzt gerne die Ersten sein, die sowas also produzieren?
Das passiert schon, ja.
Also das heißt, dann gibt es einen Anruf, weiß ich nicht, von Disney oder so, dann sagen die, hey, können wir uns da helfen oder wir müssen...
Ja, so gerade die großen Filmstudios fangen natürlich auch sehr stark an, auch dort in die AR-Formate reinzugehen, also Volumetric Capturing, wirklich eine völlige dreidimensionale Abbildung von Objekten, das dann auch in den Studios nachzubilden und ähnliches. Und da kommen die natürlich auf uns zu, weil da gibt's noch keinen Workflow, da gibt's noch keinen Standard, wie mache ich das mit den Kameras, mit den Mikrofonen und so weiter. Und da entwickeln wir mit denen gemeinsam halt die Applikation der Zukunft.
Das passiert aber in der Realität ein bisschen anders, als das jetzt hier gerade suggeriert wird. Da ruft nicht Herr Disney bei Herrn Sennheiser an, sondern wir sind in dieser technischen Community halt wahnsinnig viel unterwegs. Da werden ganz viele Papers geschrieben, da treffen sich die Experten auf den verschiedenen Konferenzen, ob das eine AES ist oder ob das ein TED ist, ob das ein South by Southwest ist, auf diesen Plattformen. Und dort entstehen dann Gespräche, Ideen, Prototypen und daraus entsteht dann eine Kooperation. Das ist also eher nachgelagert.
Okay, und das, die größten sind also CS, South By. Was ist noch so als, sagen wir, Austauschplattform da interessant?
Ja, das können auch so Developer-Konferenzen sein von den großen, also von Facebook oder beispielsweise bei Microsoft. Die Ignite ist ein extrem wichtiger Melting Pot für neue Ideen, wie man unsere installierte Technik in Microsoft Teams integriert und ähnliche Dinge. Also das ist, je nach Applikation sind das wieder unterschiedliche Plattformen. Aber in der Regel sind es, wo sich viele sehr schlaue Leute treffen.
Okay. Glaubt ihr, dass das nochmal eine Verdopplung in den nächsten 10 Jahren möglich ist? Umsatzmäßig?
Also ich glaube, möglich ist das. Wir müssen noch schauen, in welchen Geschäftsfeldern, weil wenn wir so 10 Jahre zurückgucken, was war das für eine Company und jetzt gucken, was ist das für eine Company heute, dann ist das natürlich nicht mehr die gleiche. Und wenn wir in 10 Jahren rausschauen, dann ist der Umsatz das eine, aber vielmehr die Frage, was für ein Unternehmen haben wir in 10 Jahren? Mhm. Und daran arbeiten wir natürlich jeden Tag ein bisschen, das neu zu entwickeln. Das können wir heute noch nicht sagen.
Aber ihr seid schon trotzdem allem klar wachstumsorientiert. Also ihr wollt schon jetzt bestenfalls, also wenn jetzt wir heute das schreiben können, ihr verdoppelt nochmal in 10 Jahren, würde nehmen.
Solange es profitabel ist, wir haben immer auf profitables Wachstum gesetzt, weil wir einerseits natürlich als Familienunternehmen uns irgendwie auch selber finanzieren müssen, auf der anderen Seite eben auch gar nicht so schnell wachsen wollen, weil wir lieber nachhaltig wachsen. Das ist jetzt natürlich in Covid-19-Zeiten mal ad absurdum geführt, aber normalerweise wollen wir einfach immer Schritt für Schritt nach vorne gehen, so dass wir es unter Kontrolle haben und auch langfristig damit erfolgreich sein können.
Habt ihr Kinder?
Ja. Ich habe 3 Jungs.
Oha. Und ich einen Jungen und ein Mädel.
Okay, also das heißt, tendenziell wäre dann so 4. Generation denkbar.
Also mengenmäßig ist genug Auswahl da.
Okay, aber ihr seid ja, jetzt...
Und unsere Schwester hat auch noch 2.
Okay.
Also ich glaube, das Wichtige dabei bei so einem Familienbetrieb ist ja nicht nur, gibt es Leute, sondern können die das auch und dann wollen die das auch. Und ich glaube, das ist die Kombination muss gegeben sein. Wir wollen niemanden dazu zwingen. Wir wurden ja auch nicht dazu gezwungen. Das war, unser Vater hat uns das wirklich freigestellt und es war ein ganz klaren Kriterienkatalog, wie man in das Unternehmen reinkommt. Das wurde auch extern validiert. Wir wurden auf Herz und Nieren geprüft. Und ich glaube, so sollte man das machen. Also ein Familienunternehmen muss nicht immer in der Familie fortgeführt werden, sondern es geht dann an der Stelle, sind die Interessen der Familie bzw. die Interessen der Firma getrennt anzuschauen.
Sprechst du da viel mit anderen, also Familienunternehmern, die in der ähnlichen Situation sind?
Ja, genau. Also da ist der Austausch wichtig, hilfreich und durchaus da, ja.
Also ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit dem Alex Six, der ja sozusagen bei Six in den Vorstand aufgestiegen ist vor ein paar Jahren. Und der sagt, das ist also, man muss es auch wirklich, das ist ein harter Job. Also das ist,
genau.
Das ist extrem viel Arbeit und sehr belastend und ist nicht unbedingt nur super, ne?
Wir sind auch öfter schon gefragt worden, wie eigentlich die Balance zwischen Verantwortung und Ehre, also wie spürt man das? Und da muss man ganz klar sagen, in 90% der Fälle ist es eine ganz große Verantwortung für die Mitarbeiter, für die Kunden, für die Kontinuität, auch für das Versprechen der Vergangenheit, das in die Zukunft weiterzubringen. Und natürlich gibt es auch ganz große Highlights, die man einfach nur genießen kann, wenn man einen Grammy Award oder einen Emmy in Empfang nehmen darf. Das ist dann aber doch dann der kleinere Teil des Tages.
Also hat man das Gefühl, dass ihr bestimmte Sachen nicht machen könnt, weil die von euren Vätern oder Großvätern so nicht gemacht wurden, dass man da ein bisschen beschränkt ist? Ihr seid ja auch sehr zurückhaltend. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr so die Posterboy-Entrepreneurs irgendwie in Deutschland groß auftretet oder so. In den USA ist es ja auch so, dass viele erfolgreiche Unternehmer auch eine Stimme haben und sich sehr stark ihrer Firma ein Gesicht geben. Ich meine, klar, ihr heißt jetzt so wie die Firma, aber ihr geht jetzt ja nicht so massiv nach außen eigentlich, weil das noch nie so war, weil ihr sagt, das ist irgendwie nicht unsere Art oder...
Ist, glaube ich, eher eine Kultur- und Wertegeschichte, dass wir sagen, wir möchten, dass das Unternehmen im Vordergrund steht und auch wenn wir über die Marke Sennheiser sprechen, dann ist das Sennheiser auf der Bühne, das ist das die Marke und dann ist das nicht eine Person auf der Bühne. Mhm. Und also das versuchen wir schon so ein bisschen zu trennen, aber es ist einfach eine Stilfrage. Also,
okay. Ja, klingt sehr, sehr sachlich, sehr gut für Deutschland eigentlich, dass es solche Firmen gibt und solche sozusagen Geschichten, die so uns ja irgendwie da in dieser Welt relevant halten, sag ich mal, als Land ja am Ende. Viele Beispiele wie eure, finde ich super. Vielen Dank, dass ihr ja bei reduzierter Öffentlichkeit mit uns mal gesprochen habt. Und ich glaube, Glückwunsch muss man auch sagen. Ihr habt ja irgendwie jetzt auch ein großes Traditionsjahr, ne? Oder Jubiläumsjahr, ne?
Ja, wir haben jetzt das 75-jährige Jubiläum des Unternehmens und das haben wir durch eine unglaubliche Vielzahl auch von kleinen Festlichkeiten schon eingeläutet, die natürlich jetzt sehr viel digital auch stattfinden, aber das macht es nicht minder attraktiv, weil am Anfang des Jahres hätten wir nicht geglaubt, dass es so digital wird und jetzt plötzlich haben wir neue Kanäle aufgemacht, wir sehen neue Möglichkeiten, schafft auch eine enorme Kreativität.
Also es gibt nicht das eine große Fest, wo dann alle kommen.
Ja, das haben wir leider absagen müssen, aber wir haben dafür gerade auf den digitalen Kanälen ganz viele Geschichten von Mitarbeitern, von Kunden und so weiter, die über Sennheiser reden. Also wir lassen eigentlich eher unsere Produkte, Mitarbeiter und die Kunden über uns reden. Und da machen wir für 75 Jahre haben wir eine kleine Website. Der eigentliche Geburtstag ist im Juni gewesen, ne? Also 1945. Jetzt im Mai, wo wir jetzt heute gerade sind, war ja der Krieg zu Ende. Relativ schnell danach hat unser Großvater schon die Firma gegründet, weil er einfach überleben musste. Der hat also nicht gesagt, ich mache mir jetzt einen Businessplan und möchte unbedingt Unternehmer werden, sondern er musste irgendwie...
Was hat er gelernt gehabt? Was war das denn?
Er war an der Universität in der Forschung tätig, hat ein Institut gehabt für Schwingungsforschung und hat im Prinzip mit den Institutskollegen und den Objekten, die sie hatten, angefangen, Produkte zu bauen. Also was halt da gerade an Rohmaterial rumlag, was können wir damit machen, was können wir, was haben wir in unserem Kopf, und sind dann relativ schnell auf Verstärker, Messgeräte und dann relativ schnell auch Mikrofone gekommen.
Okay, alles klar. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Danke euch.
Ciao, ciao.